Hallo ihr Lieben.
Ja, hi. Willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Genau. Dieses Mal habe ich einen Fall und
ich gebe meinen Senf dazu und Leute, wie ihr hört, habe ich Betty wiedergefunden, denn beim letzten Fall war sie ja verschollen.
Ja. Dann entführen wir euch jetzt zurück in die Zeit von 1998. Also eine kleine Zeitreise, 27 Jahre her, und es ist ein Cold Case Fall, der immer noch seiner Klärung wartet, aus Duisburg-Hüttenheim, und es gibt auch eine Belohnung, es gibt 2000 Euro für Hinweise. Es handelt sich um einen richtigen, echten Mord, also auch kein Totschlag oder sonst irgendwas, dass man sagen kann, es war Notwehr, sondern um einen echten Mord, und die Gründe sind vollkommen unklar. Gehen wir zurück zum 13. September 1998. Es ist ein Sonntag. Ahmed Tunker wohnt mit seiner Familie, mit seiner Frau und 6 Kindern in einem Haus in Duisburg-Hüttenheim. Hüttenheim ist ein Ort, also da ist der Name Programm, der heißt Hüttenheim, weil da so viele Hütten sind, im Sinne von Stahlwerkhütten. Da sind also die Krupp-Mannesmann-Werke. Und zwar sind das Stahlwerke, die aus Eisenerz Rohstahl herstellen, den sie in so breite Bahnen verarbeiten. Das ist ein hervorragend bezahlter Beruf, war mal der Stolz von Duisburg, und die wurden also wirklich sehr, sehr gut bezahlt, aber es war auch eine Knochenarbeit. Die Werke existieren auch noch und sie produzieren 12% des Rohstahls in Deutschland, also ein bedeutendes Unternehmen da. Er kommt eigentlich aus der Türkei und sieht mit seinen 52 Jahren sehr viel jünger aus, als man denken soll. Also er hat pechschwarze, dicke, üppige Haare und einen schwarzen Vollbart. Er ist sehr muskulös, weil die Arbeit körperlich hart ist, und wohnt in einem Haus am Werksgelände. Heute, wenn man da entlang sieht, dann sind das hübsche, gelb gestrichene Häuschen, die sehr einladend aussehen. Aber 1998 waren das Häuser, die vom Ruß so schwarz bald waren, dass das wirklich, man sehen konnte, dass das also eine sehr, sehr ungesunde Luftverhältnisse dort sind. Und wenn man dort lebt, direkt quasi mit Blick auf das Stahlwerk, Wand an Wand mit dem Stahlwerk, dass man da auch erhebliche Umwelt- und Luftverschmutzung am Haus, an der eigenen Lunge oder wie auch immer gut merken konnte. Also eigentlich ist er ein stattlicher Mann, muskulös und sieht jünger aus und schwarze Haare und so weiter und Bart. Und er ist auch seit ewigen Zeiten dort beschäftigt bei den Hüttenwerken. Er wohnt also auf der Graf-Spee-Straße und in einem Mehrfamilienhaus in einer dieser Wohnungen, dieser zweigeschossigen Gebäude. Es ist Sonntag, er hat frei. Die Familie hat zusammen gefrühstückt und aus ungeklärten Gründen entscheidet er sich dazu, die Wohnung zu verlassen und in den Keller zu gehen. Da muss ich aber erstmal vorher einen kleinen Cut machen, denn in den Wochen zuvor hat es merkwürdige Begebenheiten haben sich dazu getragen. Immer wieder haben Unbekannte bei ihnen geklingelt. Am Telefon und auch an der Haustür.
Meine Frage ist jetzt nur bei ihm oder generell in der Hausgemeinschaft?
Nur bei ihm, also bei der Familie Tunker. Ne? Nur bei Familie Tunker hat es geklingelt. Aber sonst niemandem.
Also ist das denn öfter so, dass man vielleicht sagen könnte, ach Mensch, das sind Kinder, die sind bekannt für Klingelstreiche, das ist normal, das Wetter wird besser,
genau.
War da besonders schön?
Nein, es schien, als ob es irgendwie immer dann ist, wenn sozusagen er zu Hause ist. Immer nur, wenn er zu Hause ist. Das erschien der ganzen Familie merkwürdig und vor allem die Sache am Telefon bekam in der letzten Zeit so das Gefühl einer gewissen Bedrohlichkeit, ohne dass man hätte sagen können, woher dieses Gefühl kommt. Dass man immer weniger in der Familie glaubte, dass es sich um einen Klingelstreich handelte. Es entstand irgendetwas, ein Empfinden, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
Also so ein Unwohlsein.
Ja, ein Unwohlsein in der ganzen Familie. Ja, und nun ist es Sonntag. Wie gesagt, ein sonniger, schöner Tag. Die ganze Familie hat sich eben getroffen und nun steht Ahmed auf und geht in den Keller. Der Keller, der liegt, der Eingang ist, wenn ich das recht verstanden habe, außerhalb der Wohnung. Das heißt, er muss also raus aus der Haustür raus und dann irgendwie ums Haus rum und dann hinunter. Und das macht er auch. Und dann kommt er nicht mehr wieder. Er kommt einfach nicht mehr wieder. Die Familie sucht ihn, weil sie hatten vor, auf den Flohmarkt zu gehen. Denn sie sind beide, er und seine Frau, große Flohmarktfans und sie gehen mit Leidenschaft jedes Wochenende auf jeden verfügbaren Flohmarkt der Umgebung. Die Familie wartet und wartet und wartet und er kommt nicht. Und dann ist es irgendwann 12 Uhr und seine Frau beginnt sich jetzt ernsthaft zu ärgern, weil sie keinen guten Schnapp mehr machen, wenn sie so lange im Keller da seine Zeit vertrödelt. Sie weiß auch nicht genau, was er da eigentlich macht und warum er im Keller ist. Er hat es vorher gesagt, aber sie weiß nichts. Gesehen hat sie auch nichts Besonderes, die anderen Kinder auch nicht. Und irgendwann platzt ihr der Kragen und sie geht runter in den Keller. Sie macht die Kellertüre auf und da liegt ihr Mann, blutüberströmt, auf dem Boden und ist von Schüssen förmlich durchsiebt worden. Das Ganze sieht aus wie eine Hinrichtung. Die entsetzte Frau ruft die Polizei und die Polizei sichert auch den Fundort, findet aber absolut keinerlei Spuren, überhaupt, als ob ein Phantom dort gewesen ist. Es gibt keine Waffen, keine Hülsen, keine irgendwelchen verwertbaren DNA-Spuren, nichts. Er liegt einfach da und ist tot. Es gibt keine Spuren eines Streites oder einer körperlichen Auseinandersetzung, keine Prügelei, nichts. Wie ein Hinrichtungskommando gekommen und ihn einfach erschossen hat.
Ich habe eine Frage, Betty. Ja. Also du sagst, sie hat die Polizei gerufen. War das denn so offenkundig, dass er tot war? Ich meine, ja, als Frau, ja, man sieht auch, dass der Mann tot ist, aber man hat doch eigentlich immer die Hoffnung noch, vielleicht ja doch, vielleicht ja nicht zu lang, vielleicht kann man ihn wiederbeleben, vielleicht sehe ich etwas, oder übersehe ich etwas, was Fachkräfte sehen können. Hat sie nicht zuerst den Krankenwagen gerufen?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das weiß ich leider nicht, aber ich glaube, das war so offensichtlich. Also wenn jemand wirklich von ganz vielen Schüssen durchsiebt worden ist, ja, du siehst die Einschusswunden. Also es ist ja nicht nur eine, der hat ja wirklich überall Löcher. Und ich glaube, die sieht man dann. Und wenn der sich nicht mehr regt und vielleicht mit weit geöffneten Augen da liegt.
Dann wird die Polizei tatsächlich den Krankenwagen gerufen haben. Oder je nachdem, wer jetzt zuerst vor Ort war, zeitgleich irgendwie.
Ja, die müssen ja irgendwie den Tod feststellen, ne? Genau. Ja, und bei aller Ermittlungen, es scheint keinen Grund zu geben. Es werden die Familienverhältnisse durchleuchtet. Gab es finanzielle Probleme? Das war nicht der Fall. Gab es auf der Arbeit Stress? Es ist auch nicht bekannt. Gab es irgendeinen Konflikt bei der Familie in der Türkei? Auch dazu gibt es keine Hintergründe. Konflikte in der eigenen Familie auch nicht so gravierend. Also es gibt null Hinweise, warum. Das Einzige, dass man vermutet, dass zu den Anrufen ein Bezug sein könnte, weil man eigentlich immer dann angerufen hat, wenn man davon ausging, dass er zu Hause sein könnte. Warum er plötzlich am Sonntag überhaupt aufsteht, um in den Keller zu gehen, weiß auch niemand.
Naja, wenn die jetzt auf dem Weg zum Flohmarkt sind, könnte man jetzt vermuten, okay, er schafft Platz für neue Fundstücke oder hat sich vielleicht mit dem Nachbarn verabredet, um irgendwie Fahrräder auszutauschen oder fit zu machen, fertig zu machen. Das sind so Gründe. Und natürlich Wäsche aufzuhängen im Keller, aber das sagt man doch.
Hat er wohl nicht. Er sagte einfach nur, ich gehe in den Keller.
Ist ja auch okay. Es ist ja im selben Gebäude.
Ist ja, genau. Gesehen hat ihn auf diesem Weg niemand, aber es gab einige Nachbarn, die haben in den frühen Morgenstunden Schüsse gehört. Wobei frühe Morgenstunden nicht zu 12 Uhr passt. Also möglicherweise hat er da mehrere Stunden schon gelegen, ohne dass jemand im Haus die Schüsse gehört hat. Aber draußen im Nachbarhaus, da hat jemand die Schüsse gehört. Andere berichten, sie hätten zwei Männer gesehen, die ja Hoodies oder so trugen, die man nicht näher beschreiben konnte, und die waren auch gleich weg und konnte man auch nicht viel zu sagen, ob die damit im Zusammenhang stehen oder nicht. Auch dazu gibt es keinerlei Zusammenhang. Egal, was man auch untersucht hat, familiäre Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, finanzielle Sachen, nichts, aber auch wirklich gar nichts hat irgendeine Spur erbracht.
Jetzt sind wir ja Ende der 90er Jahre. Das bedeutet, so diese Anrufrückverfolgung war damals auch noch nicht so gang und gäbe.
Ganz korrekt. Das gab es nämlich tatsächlich nicht. Dadurch ist es gar nicht möglich zu orten, wer das gewesen ist.
Also wahrscheinlich schon vielleicht auch in einem Stadtviertel oder beziehungsweise irgendwo. Aber der Kilometerradius ist ja dann da noch ein ganz anderer, als wenn du sagst, okay, entweder ist es Ahornstraße Nummer 2 oder ist es Ahornstraße Nummer 3, einer von den 6 Anschlüssen.
Ganz genau.
Oder Handynutzern, Masten, wie auch immer.
Ja. Das ist leider das Traurige, dass man das nicht wirklich zurückverfolgen kann. Überraschend ist auch, dass es, obwohl es Sonntag ist, kaum jemand das gesehen hat und dass außer den Nachbarn überhaupt niemand die Schüsse gehört hat. Die Polizei in Duisburg hat dann sofort eine Mordkommission gegründet und sie hat sich auch an die türkischen Behörden gewendet und sie hat auch Plakate in Deutsch und in Türkisch drucken lassen, in der Hoffnung, dass jemand, der vielleicht nicht Deutsch spricht, es aber Türkisch versteht, und hat überall im Stadtgebiet diese Plakate hingehängt. Und auch das hat nichts ergeben. Auch kein türkisch sprechender hat sich daraufhin gemeldet. Nichts. Absolut null Reaktion auf irgendetwas. Die Straße, die Graf-Spee-Straße, die ist auch mit sehr viel Grün ein bisschen zugebuscht. Also das ist eine Straße, die nur einseitig bebaut war, jedenfalls 1998. Und mit sehr viel Vorgarten und eine kleine Straße, eine sehr ruhige Straße, wo man das eigentlich nicht erwartet. Die Familie versteht sich auch sehr gut. Heute leben noch mehrere Kinder zusammen in der Wohnung, im Erdgeschoss. Die ist nicht weit von der Mündelheimer Straße entfernt, die eben deutlich belebter ist. Ja, dann hat man versucht, über die persönlichen Lebensumstände von Ahmet Tunker noch was herauszufinden. Und zwar, er wollte eigentlich sehr viel sparen. Er war ein extrem sparsamer Mann, der sich wenig gönnte und der Familie vielleicht auch. Man bedenke auch, dass die mit 6 Personen in dieser Wohnung wohnten und dass die sehr, sehr sparsam gelebt haben, und das hat damit zu tun, dass er seinen Ruhestand mit seiner Frau in der Türkei verbringen möchte, und dafür hatte er sehr viel Geld angespart. Er sollte nur noch 4 Jahre arbeiten, also er wollte mit 56 in den Ruhestand gehen, Was für Stahlarbeiter auch eigentlich der normale Kurs ist, weil das eine so körperlich harte Arbeit ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man das noch lange machen kann. Und dafür hat er eben ein Vermögen angespart. Das hat er seinen Kollegen am Tag vor seinem Tod noch erzählt. Oder wenige Tage vor seinem Tod. Sonst ist er immer sehr sparsam mit Informationen über sich. Aber dieses Mal ist das vielleicht nicht so eine gute Info gewesen.
Wie kann das sein, dass jemand, der sehr zurückhaltend ist, auf einmal dann in Plauderlaune gerät? Also das ist ja dann schon eine Wesensveränderung. Vielleicht, weil man besonders glücklich ist, aber irgendwie ist es auch auffällig.
Es ist irgendwie auffällig, aber es ist noch anderes, was auffällig ist. Und zwar hat es um 9 Uhr, das kommt dann auch heraus, bei Ahmet Tunca an der Tür geklingelt. Da war die Familie aber sozusagen noch im Halbschlaf, aber Ahmet Tunca war schon auf. Der Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann, der da auch ermittelt hat bei der Mordkommission Graf, meinte dann in einer Live-Sendung später, dass das jemand gewesen sein muss, die sich gekannt haben. Und dass er mit ihm zusammen hinuntergegangen ist in den Keller. Um 9 Uhr hatte er Besuch. Das ist ganz sicher.
Und dann hat tatsächlich seine Frau so im Halbschlaf gehört, wie er sagt, ich gehe mal in den Keller und sie wahrscheinlich noch im Bett oder auf der Couch.
Genau so, ne? Und dann hat sie sich nur gewundert, warum er aus dem Keller nicht mehr zurückgekommen ist. Also um 9 Uhr, und das muss vermutlich der Mörder gewesen sein. Um 9.15 Uhr haben die Nachbarn die Knallgeräusche gehört. Das wurde dann hinterher nochmal präzisiert, 9.15 Uhr. Aber keiner hat sich was dabei gedacht, obwohl den Leuten schon klar war, dass es Schüsse waren. Nun liegt aber um Hüttenheim drumherum auch ein bisschen Wiesengebiet und da ist auch manchmal Jagd. Ob die das darauf zurückführten oder warum sich keiner für die Schüsse in dem Haus interessiert hat.
Weil es Duisburg ist?
Hey, das ist, nein, das ist Düsseldorfer Stadtgrenze. Direkt daneben ist schon Düsseldorf. Also, das ist eigentlich, nein, das sind alles Häuser, die zum, also wirklich, du bist ja ehrlich schlimm. Das sind alles Häuser, die zum Werk gehören. Sind alles Stahlwerkshäuser, da kennt jeder jeden. Wirklich. Diese Betriebssiedlung, das ist immer eine ganz, ganz heile Welt.
Das ist ja dann schon mal ein guter Hinweis, Betty. Wenn jeder jeden kennt und auf einmal könnten sich irgendwelche Nachbarn nicht erinnern, könnte das auch ein Hinweis auf die Täterschaft sein.
Ja, das stimmt allerdings. Also 9.15 Uhr hat also sein Leben geendet. Also es gab keinen Kampf, das ist ganz sicher. Aber im Keller lag die Gebetskette von Ahmet Tunca auf einem Tisch. Und das ist sehr merkwürdig. Er war ein ganz gläubiger Moslem, ein tief religiöser Mensch. Und dass die Kette auf dem Tisch gelegen hat, bedeutet für die Ermittler, der muss den gekannt haben.
Oder er muss gewusst haben, dass er gleich sterben wird. Und der Täter hat ihm sozusagen eine letzte Gnade gewährt, einen letzten Wunsch, ein letztes Gebet.
Ja, habe ich auch gedacht, genau das.
Aber war das dann wirklich dann seine Gebetskette?
Könnte ja, nicht sie wurde klar identifiziert, es war seine Gebetskette. Okay. Und die ist mitten auf den Tisch gelegt worden.
Okay.
Also das ist auch ganz, ganz komisch.
Oder hat er gebetet, während er erschossen wurde?
Also hier siehst du noch ein Bild von dieser Kette. Hier, das ist eine ganz lange, so eine weiße Kette. Und die hat er da auf der Platte vor irgendwas anderem da, genau der Länge nach hingelegt.
Okay, auf so einer Pressspanplatte liegt ja, das tatsächlich.
Genau.
Und unten ist da so ein Trottel dran mit so Fäden.
Ja.
Also so eine typische Gebetskette.
Ja, die hat er da abgelegt. Also es war kein Raubmord, es ist nichts gestohlen und es gab auch keine Wertgegenstände, weder Schmuck noch Gold noch Bargeld. Tja, was könnten die Motive gewesen sein? Trotzdem vermutet die Polizei, dass es um das Vermögen ging.
Mhm.
Und zwar das angesparte Familienvermögen, das auf einer Bank ist, und sie stellen sich halt die Frage, wer hat davon gewusst?
Nachbarn, Freunde, Familie.
Ja, Mitarbeiter. Und dann die mysteriösen Anrufe aus dem Spätsommer 98. Da ging jemand dran, man hörte ihn atmen, aber keiner hat sich mit dem Namen gemeldet und keiner weiß bis heute, wer es ist. zwei Tage nach der Tat sieht ein Anwohner einen Mann, der sich im Umfeld des Hauses verdächtig verhält. Der läuft da herum, der scheint irgendwie zu versuchen reinzukommen ins Haus. Der schaut gezielt durch die Erdgeschosswohnung, aber offenbar geht der Mann, nachdem er sieht, dass er beobachtet wird. Dieser Unbekannte soll 1,85 Meter groß und schlank gewesen sein, mittelblond und Deutscher. Die Kripo geht davon aus, dass es Mitwisser gibt. Und sie sagt nochmal deutlich, dass es heute, 25 Jahre, 27 Jahre danach, die Mitwisserschaft nicht mehr strafbar ist. Aber Mord natürlich verjährt nicht, ne? Und da es sich um einen echten, richtigen Mord handelt, wäre es doch sinnvoll, wenn der Betreffende sein Schweigen einfach mal brechen würde, beziehungsweise man kann nur hoffen, dass er nach 25 Jahren noch lebt. Der Fall wurde nach einem Jahr, wurden die Ermittlungen eingestellt. Er wurde dann am 14. Juni 23 bei Aktenzeichen XY nochmal in voller Länge gezeigt. Es führte ebenfalls zu absolut keiner Hilfe, keiner Vermutung, nichts. Er wurde dann im September, am 24. September 23 in der Sendung Brisant gezeigt und auch da kam nichts dabei heraus. Die Belohnung beträgt immer noch 2000 Euro. Und immer noch fragt die Polizei, wer hat am Tag der Tat etwas Auffälliges gesprochen? Wer hat mitbekommen, ob er Ahmet Tunkar Streit mit jemandem hatte? Wer weiß etwas über sein Umfeld? Wer weiß von dem angesparten Vermögen? Ansonsten ist es immer noch keinerlei Spuren. Trotz Aktenzeichen und so weiter absolut nichts. Wer also noch irgendetwas weiß, der melde sich doch dann bitte bei der Kripo. Es gibt eine Cold Case Truppe, die den Fall neu aufgerollt hat, die aus ehemaligen pensionierten Kriminalbeamten besteht. Und da kann man sich immer noch melden. Die Telefonnummer ist die 0203 2800 oder per E-Mail an mkgraf, dann Punkt Duisburg at Polizei. nrw.de. Ja, das ist alles. Ansonsten scheint es in diesem rätselhaften Fall überhaupt keinerlei Hinweise zu geben. Meinst du, ob sich da nochmal was tut?
Also, uns wurde ja letztens unter einen Fall geschrieben, unter dem letzten, den ich mit Mali gemacht habe, von wegen, Charlie, hör doch jetzt mal auf mit all deinen Spekulationen und Theorien. Und das ist alles viel zu verrückt. Lass das. Aber tatsächlich ist es ja auch so, er wollte zurück. Er hatte ja auch Verwandte, dann, wenn ich das richtig höre, im Ausland.
In der Türkei, ja.
In der Türkei. Und manchmal ist es ja auch so, oder häufig, das habe ich selber jetzt so mitbekommen, ne, dass man dann lange irgendwie nur Briefkontakt mit Verwandten, Bekannten hatte. Und gerade in den Gebieten, wo es ein bisschen ländlicher ist, dass die älteren Mitglieder einer Familie auch einen gewissen Anspruch haben. Anspruch an, du bist der reiche Verwandte.
Schick mal Geld. Also genau, natürlich ist wahrscheinlich genau, davon auszugehen.
Schick mal Geld. Genau so wollte ich
genau,
es
die schick
ich wollte
Geld,
es ist, nur ein bisschen
ist, es ist so üblich, ja. Es ist so üblich, dass dann Geld geschickt wird. Das machen eigentlich fast alle Familien, aber vielleicht hat er das nicht getan und sie waren da darüber
oder hat die Frist
gekränkt.
Nicht eingehalten.
Oder hat die Frist nicht eingehalten. Also es ist üblich, dass tatsächlich immer Geld geschickt wird. Und vielleicht sagt er, ich muss in 4 Jahren, möchte ich aufhören und in Rente gehen, ich brauche das Geld. Oder ich habe jetzt 30 Jahre geschickt, ich schicke jetzt nichts mehr. Das kann natürlich auch die Folge sein, das passiert ganz, ganz oft. Und dass dann zu Hause man am Eskalieren ist, ne?
Oder vielleicht auch selber sich Geld geliehen haben. Vielleicht haben die Ersparnisse so dann nicht gereicht. Und dann kommt so nach Jahren das Datum, dieses eingelöste Versprechen, wenn ich so und so alt bin, meine liebste Ehefrau, dann höre ich auf und er hatte das Geld nicht. Und dann leiht man sich das Geld vielleicht. Zahlt man es nicht zurück. Das deutet so für mich auf so eine Hinrichtung hin.
Ja, wie so eine Hinrichtung, ne? Ja. 9 Uhr wird geklingelt, 9.15 Uhr tot, Gebetskette liegt da. Also das ist schon eine ganz komische Geschichte. Ja, ihr Lieben, also wenn ihr etwas wisst, dann meldet euch.
Ja, und dann wären wir heute, glaube ich, am Ende von Bettys Fall.
Habt eine schöne Woche und gruselt euch nicht.
Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss.